Ich bin eine neue Schöpfung in ihm. Halleluja. Du kannst alles vergessen. Und ich denke, heute Abend beschäftige dich nicht mit deinen Gestern und Vorgestern, mit der Vergangenheit, mit den Fehlern von anderen und den Sünden und den ganzen Klimbim. Vergiss es, ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei. Lass uns Gott preisen und anbeten. Vater, ich danke dir, dass das Alte vorbei ist. Und was vorbei ist, ich möchte meine Ewigkeit nicht mit dem alten Plunder zubringen und mich beschäftigen mit alten Geschichten der Vergangenheit. Ich beschäftige mich mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Gegenwart, mit deiner Schönheit, mit der Größe des Himmels, mit der Herrlichkeit des Himmels und mit der Thron Gottes. Und damit möchte ich beschäftigt sein. Und nicht, was da war. Es ist, ich bin eine neue Schöpfung. Ich beschäftige mich nicht mit meinen Krankheiten, nicht mit meinen Sorgen, alten Sorgen dieser Erde. Nein, ich beschäftige mich mit den Gedanken, den großen, unbegrenzten Gedanken der Herrlichkeit Gottes. Wie groß ist unser Herr? Oh Gott, wir schauen nach vorne und nicht nach links und nicht nach rechts. Lass uns zusammen sagen, lieber Vater, du hast meiner Seele eine Zukunft gegeben. Ich bin bei dir geborgen und ich beschäftige mich mit der Ewigkeit, mit der Herrlichkeit, mit der Gnade Gottes und ich freue mich auf den Himmel und ich lasse diese Welt hinter mir. Ich vergesse, was hinter mir liegt und ich habe dich, Herr Jesus, und du bist mir mehr als genug. Ich preise dich, ich preise dich, ich preise dich. Sag's ihm, dass du ihn preist, ihn, dass du ihn rühmst. Wir haben keine Worte, um Gott zu loben, Gott zu preisen. Warum? Weil die ganze Ewigkeit werden wir benötigen, um das zu sagen, wie groß, wie herrlich, wie mächtig, wie wunderbar doch unser Gott ist. Vater, ich preise dich. Preis Gott. Sein vergossenes Blut. Du hast das Blut Jesu in deine Adern. Du bist ein neues Geschlecht. Und wir sind es. Das vergossene Blut ist Jesu, ist der Grund unserer Hoffnung. Und wenn wir auferstehen, dann wird nicht der alte Johannes Matthäus auferstehen, der wird das Neue von Gott auferstehen. Das Blut Jesu ist in meinen Adern. Und morgen haben wir Abendmahl. Und jedes Mal, wenn wir das Brot essen und aus dem Kelch trinken, wir werden teilhaftig seiner göttlichen Natur. Abendmahl. Also wie kommt das Blut Jesu in meine Adern? Durch das Abendmahl. Da nehme ich Jesus im Geist und im Glauben auf. Sein vergossenes Blut ist der einzige Grund für Frieden, für Freude, für Freiheit, für Leben, für Erfolg, für Segen, für Gnade, für Barmherzigkeit. Ja, man kann das gar nicht genug aufzählen, was Jesus uns alles schenkt. Oh Jesus, ich preise dich, ich bete dich an. Du schenkst uns so viel. Du schenkst uns so viel. Du hast dich entäußert, bist arm geworden, um uns reich zu machen. Bist auf unsere Ebene herabgestiegen, damit wir zugreifen können, damit wir es erfassen, damit wir es begreifen können. Den Reichtum Gottes, den unerforschlichen Reichtum Gottes. Halleluja, wir beten dich an. Und wenn wir jetzt von diesem Blut Jesu singen, das ist unser Geheimnis. Das ist ein Geheimnis der Ewigkeit. Die Welt versteht es nicht. Die Welt sagt, wie könnt ihr das nur? Wir können es. Wir können es uns leisten, von den ewigen, unaussprechlichen, unerforschlichen Dingen zu singen, zu reden, darüber zu predigen, darüber zu lehren und auch daran zu glauben, weil wir das alles in uns haben. Christus in uns. Halleluja.
Was kannst du erzählen?
Als Kind hatte ich immer so Angst, wenn ich in den Keller gehen musste, da musste ich Äpfel und Kartoffeln raufholen. Und da war so ein langer Schluchtweg, der runterging. Und habe immer gedacht, da steht vielleicht hinter der Tür jemand mit der Latte. Und wenn ich dann komme, kriege ich auf den Kopf. Und habe ich immer laut gesungen und geredet zu jemandem, der überhaupt nicht existiert hat. Und das kam daher, weil wir immer in der Kinderstunde den Chorus gesungen haben. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Aber ich habe das immer so negativ gesehen, dass Gott das Negative sieht. Und diese Tage habe ich ganz besonders Frieden und Freude darin erfahren, dass Gott das Schöne sieht, dass er uns lieb hat und dass er sich freut über uns. Und das war so, hat mich so sehr glücklich gemacht, da konnte ich so geborgen darin sein und die ganze Angst und das alles ablegen. Und das ist genauso, wie wir mal so ein Beispiel nehmen, wie wenn man hören würde, wie zwei Zwillinge im Mutterleib sich unterhalten. Der eine Zwilling sagt, oh, hörst du, jetzt kommen wir bald raus, dann werden wir unsere Mutti und unseren Papa sehen. Das wird ganz toll, dann wird es nicht mehr so dunkel sein, dann wird es ganz hell und Licht sein. Und der andere sagt, hör doch auf, es wird immer so bleiben, wie es ist, es wird nie anders werden. Und der eine Zwilling sagt, du wirst es noch erleben und wir werden uns freuen und wir werden atmen können und wir werden Licht haben und wir werden auch den Papa sehen, wie der so dunkel spricht, so anders wie die Mama. Und der eine hat gesagt, nee, ich setz mich da in die Ecke. Und der ist dann so langsam vor sich hingedämmert, ja, fast abgestorben. Und der andere hat sich gefreut. Und so, als ein Beispiel nehme ich das, so wird es sein, wenn wir in Gottes Herrlichkeit gehen. Es wird nur Herrlichkeit sein, es wird Licht sein, wir werden unseren Jesus sehen, den wir lieben, wir werden unseren Vater sehen und es wird nicht ein ewiges sein in Ungewissheit und in Schwachheit und in Trübsal oder in Schwierigkeit, was uns hier auf dieser Welt manchmal so in unseren Lauf reingelegt wird. Das wird alles ein Ende haben und es wird eine wunderbare Herrlichkeit sein beim Vater.
Und wir schauen nach vorne. Also deshalb nicht sagen, das wird nicht. Es wird. Es wird. Ich habe ein Buch, jemand hat mir übersetzt, dieses Buch aus dem Englischen. Das Buch ist bald 100 Jahre alt. Und eine Diakonisse, eine Methodistendiakonisse, die ist alt und stirbt. Oder scheint tot, ist im Jenseits, kommt wieder zurück. Und sie muss die Menschen warnen und den Menschen eine Botschaft bringen. Und die Botschaft war, als sie drüben war, da kommt sie an und da ist so ein Liebespaar. Die haben immer nur geschmust. Und sie sind gestorben. Also diese alte Diakonisse kannte diese Geschwister. Und die kommt dann hin und im Himmel sind für jede Familie eine Loge. So, da sitzt die Familie sowieso und die Familie sowieso. Und dann kommt sie im Himmel an und die so immer so geschmust haben, da sitzt der eine auf der Seite und der andere auf die Seite. Und sagt, wie? Ihr beide spricht nicht miteinander. Ihr seid doch so ein Liebespaar gewesen und so weiter. Dann sagt der Engel, nein, das war alles nur Theater, was die gespielt haben. Das war nicht echt. Dann und so weiter. Und jetzt müssen die dort sitzen und langsam, aber sicher zueinander finden, sich so hinarbeiten, dass sie zueinander wieder finden, denn sie sind ein Fleisch. Eine Familie. Dann das andere, da kommt noch ein anderes Ehepaar. Gott hat dir das alles so gezeigt, wie es dort drüben im Himmel aussieht, im Jenseits, also in dieser Wartehalle zum Jenseits, zum Thron Gottes, bevor wir da vorgelassen werden. Und dann sieht sie ein anderes Ehepaar, das sie auch gekannt hat, beide schon tot, beide schon im Jenseits. Und die haben sich immer nur gestritten, immer die Meinung so an den Kopf geworfen und so weiter. Und was passiert? Die beide sitzen nebeneinander und halten Händchen. Und dann sagt sie, aber Herr, da ist doch was faul an der ganzen Geschichte. Die haben ihre Meinung einander gesagt, sie haben sich versöhnt, sie haben immer wieder sich dann auch wieder vertragen und so weiter und sie haben sich ausgesprochen, sie haben nichts unterdrückt und so weiter und da gab es noch viele andere Beispiele, also das Buch ist ziemlich dick, was sie da alles so gesehen hat und Gott hat ihr gesagt, sie muss auf diese Erde zurück und den Menschen sagen, dass wir kein Theater spielen und dass wir ehrlich zueinander sind, zueinander finden, denn im Himmel sind die Familien. Du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Alles, was zu dir gehört, deine Familie, deine Enkelkinder, deine Urenkel, alle sollen gerettet werden. Und die müssen irgendwie dahin kommen. Und wenn sie das hier nicht schaffen, dann muss man Hausaufgaben machen, nachsitzen. So, das war so ihre Botschaft. Und wie wichtig ist, dass die Familien ins Reich Gottes kommen. Beziehungen. Was nützt es, du singst dir Halleluja und Gloria und lobe den Herrn und was weiß ich sonst noch und deine Familie wird nicht gerettet. Deine Familie, da ist die Beziehung, du kennst sie gar nicht mal mehr. Ich finde es so traurig, wir haben hier jemanden vor Jahren mal eine Schwester gehabt, die ist nicht mehr da und vielleicht ist es gut, dass sie nicht mehr da ist. Eine Schwester gehabt, da wohnt ihre leibliche Schwester hier in Berlin und sie hat bestimmt 20 Jahre die Schwester nicht gesehen, nicht angerufen, interessiert sich nicht, weiß nicht mal, wie es ihr geht. Und die wollen eines Tages im Himmel sein, zwei leibliche Schwestern? Frage ich, ist das möglich? Und beide wollen Christen sein irgendwo oder fromm sein. Das geht nicht. Wir sollten aufhören, Religion zu spielen. Wir sollten wahrhaftig sein und diese Beziehungen aufbauen, Familienbeziehungen aufbauen. Gott möge uns dabei segnen. Aber das ist nicht mein Thema. Wir singen jetzt. Und wir möchten unser Opfer aufnehmen. Ich habe noch etwas, was ich euch hier weitergebe. Ich habe diesen Kasten aus Frankfurt mitgebracht, das ist so wie Tabernakel. Und wenn jemand Gebetsanliegen hat, er darf seine Gebetsanliegen hier, wir wollen es alles installieren und wir möchten es segnen. Diese Gebete bleiben im Haus Gottes und wer ein Gebetsanliegen hat, kann also sein Gebetsanliegen hierher bringen, wenn er sein Opfer nach vorne bringt und wir lassen es vor Gott. Gott kann lesen, Gott kann schreiben, Gott hört. Er hat die Schrift erfunden und hat den Menschen die Weisheit vom Schreiben gegeben. Du kannst Gott aufschreiben und vielleicht hast du Probleme, über die du nicht hinwegkommst und so wie der Hiskia einen Brief bekommen hat vom Sennherib und beleidigt, Gott verspottet und vielleicht hast du große Sorgen und Probleme, mit denen du nicht klarkommst, gib's Gott ab. Und das ist so ein Kasten, gib's Gott ab. Einfach diesen Kasten, gib's Gott ab. Du gibst den Kasten ab, aber ist nur ein Symbol. Aber wenn du es aus den Händen, das Problem aus deinen Händen rausgegeben hast, abgegeben hast, dann gehört es nicht mehr dir, gib's Gott ab. Und lass es in diesem Kasten. Und Gott hat mit dir einen Bund geschlossen. Das ist so wie Tabernakel, so wie die Bundeslade, in der vielleicht so ein kleines, ist nur ein Bild, ist nur so, dass wir was vorstellen können. Aber das bleibt im Hause Gottes und wir möchten in der Gegenwart Gottes das einfach Gott arbeiten lassen. Lass Gott kämpfen. Und der Herr sagt, ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Wenn du Sorgen hast, Krankheit hast, wenn du für ein Kind betest oder Enkelkind betest, Partner, Freund, Bekannten betest, kannst du für irgendjemanden beten. Schreib einfach auf, kannst anonym bleiben. Gott weiß, wer das geschrieben hat. Und machst nur drei Kreuzchen. Auch das wird Gott reagieren. Gott kennt unser Herzen. Und befiehl dem Herrn deine Wege. Hoffe auf ihn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Vielleicht schreibst du auch deinen Herzenwunsch auf. Und das gibt es Gott. Niemand geht es was an. Und wenn es dann voll ist, wird es vernichtet. Und Gott hat es angenommen. Wir stehen auf und wir segnen die Gaben, die wir Gott bringen. Am Sonntag bringen wir ein Erntedankopfer, aber heute möchten wir auch ein Opfer bringen und einfach damit die Kosten bezahlt werden, das Reich Gottes gebaut wird, die Miete bezahlt werden kann. Alles hat kostet Geld, aber wir dienen nicht dem Geld, wir dienen nicht dem Mammon, wir dienen Gott und wir wissen, Gott wird uns die Mittel schenken und die Mittel geben, die wir brauchen, um sein Reich zu bauen. Vater, wir segnen jetzt die Finanzen deiner Kinder. Wir segnen die Gaben, die deine Kinder hier bringen und du wirst es 100% multiplizieren. Wir wissen das und wir vertrauen dir von ganzem Herzen. Herr, wir geben es nicht der Gemeinde hier, sondern wir geben dir, was wir geben. Und auch wenn wir die Gebete nach vorne bringen, wir bringen das nicht in den Kasten. Der Kasten ist nur ein Kasten und bleibt auch Kasten. Aber Herr, wir geben es dir ab. Vater, wir geben es dir ganz bewusst ab. Nimm du unsere Finanzen, nimm du unsere Gebete, nimm du unseren Glauben, nimm du unsere Hoffnungen, nimm du all das, was uns bewegt, einfach in deine Hände und wir geben es dir ab. Auch deine Sünden kannst du aufschreiben. Du kannst auch deine Sünden aufschreiben. Vielleicht hast du irgendein Problem und es ist auch ein Stück Beichte. Weißt du, sich freischreiben. Also das und das beschäftigt mich, das und das bedrückt mich. Ich darf Gott abgeben. Du darfst alles Gott abgeben. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir dir alles abgeben dürfen, was uns belastet und den Segen nehmen wir mit nach Hause an unserem Platz. Amen. Die Schwester stellt sich hin und nimmt es im Glauben auf. Du nimmst es im Glauben, du brauchst... Ja, wir segnen sie, denn sie empfängt es im Glauben. Sie weiß nicht, was du bringst oder so, aber Herr, segne auch die Schwester, die jetzt die Gaben empfängt und dass sie mit Liebe und mit Gebet und dem Heiligen Geist es empfängt. Amen. Praise Gott. Lasst uns Platz nehmen. Wir atmen auf. Ich atme auf, wenn ich dort ankomme am Ziel. Halleluja. Wie man richtig kämpft, richtig siegt, wie einem richtig geholfen wird. Das ist mein Thema heute. Wie wird mir, wie wird dir, wie wird uns richtig geholfen werden? Ich weiß nicht, wer hat von euch Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Okay, ihr wisst ja, wie das geht. Ich weiß, dass so wie es ich gelernt habe, jemand hat mich korrigiert neulich irgendwo, weil ich das erzählt habe, wie rettet man einen Ertrinkenden? Also ich habe es noch gelernt, wenn der nicht schwimmen kann, ein Ertrinkender, du musst hinten einen Genickschlag geben, also ihn einfach lähmen. Und dann kannst du, sonst zieht er dich runter. Das ist eigentlich grausam, wenn man so einen Ertrinkenden retten. Du möchtest, dass dir geholfen wird. Und wenn wir jetzt diesen Gedanken im Hinterkopf behalten, wie kann mir geholfen werden, wie wird mir geholfen? Ein Genickschlag. Das ist der Weg, wie man dich rettet, wie man dir hilft. So ein Schlag ins Genick, so kann man dich rausfischen, so bist du dann gelähmt, so sträubst du dich nicht. Aber das ist der Prinzip und die Methode, wie Gott die Seinen rettet und Gott den Seinen hilft. Wir zappeln viel zu viel. Wir klammern uns da an Gott und ziehen noch Gott runter. Gott schaltet uns aus, damit er uns retten kann. Was würdest du tun? Ich stelle noch ein paar Fragen. Wie kann mir richtig geholfen werden? Was würdest du tun? Ein Haus brennt. Vierten Stock. Und du bist da oben. Runterspringen, gewiss. Du würdest alles riskieren, du würdest versuchen, alles dran setzen. Und was würdest du retten, wenn das Haus brennt? Und so weiter. Und du bist überrascht vom Feuer worden. Was würdest du retten? Und was würdest du mitnehmen in einer Katastrophe? Um was würdest du dich kümmern? Wenn du das verstehst, verstehst du auch, wie Gott uns helfen will. Und die Welt ist in einer Katastrophe. Die Welt steht in Flammen. Die Welt ist kurz vor dem Untergang. Titanic sinkt. Und was würdest du da machen? Noch Großputz auf der Titanic? Viele würden es machen. Abstauben noch und die Gläser richten und so weiter. Was würdest du machen? Überleg einmal jetzt noch die Geschichte Jesu, was er erzählt von dem barmherzigen Samariter. Was hat der Mann getan, der unter den Räubern gefallen ist? Als der Mann kam und den aufgelesen hat, wie hat er reagiert an den Leuten, die da vorbeigegangen sind? Hat er geschimpft, du blöder Pharisäer und du frommer Levit, siehst du nicht, dass ich hier verrecke? Hat er nicht auf den Leviten geschimpft? Was hat er dem Samariter gesagt, als der ihn aufgehoben hat und auf den Esel gesetzt hat? Aber noch viel schlimmer, als er die Wunden gereinigt hat. Was hat der Samariter, dieser Mann, der unter den Räubern fiel, wie hat er reagiert? Wie hat er sich verhalten? Was hat er gesagt? Was hat er getan? Wie viel Geld hat er gegeben? Was hat er bezahlt? Denn wir hören ja aus den Worten des Samariters, und wenn es noch was fehlt, ich bezahle, wenn ich wiederkomme. Also die verstehst, wie kann uns wirklich geholfen werden? Ich nehme nur diese Bilder, damit wir von der Hilfe etwas verstehen. Wir brauchen Hilfe. Und zwar nicht nur eine gute Spende oder Gabe oder irgendwie materielle Hilfe. Nein, was wir brauchen, ist eine geistliche Hilfe. Und ich möchte bei dieser geistlichen Hilfe bleiben. Aber um die geistliche Hilfe zu verstehen, müssen wir auch wissen, wie sieht eine Hilfe wirklich aus. Vielen kannst du gar nicht helfen, weil die nicht Hilfe annehmen. Die sind gar nicht dankbar für die Hilfe. Die wissen gar nicht, dass einer sie opfert. Zum Beispiel, ich muss nicht beten. Aber warum muss ich auf die Straße gehen und missionieren? Ich habe meinen Fahrschein zum Himmel, bin gerettet, bin getauft, bin erfüllt mit dem Heiligen Geist und mein Name steht im Buch des Lebens. Warum muss ich da auf die Straße rausgehen und mich als blöder Mann oder sich verspotten und verlachen lassen oder verachten lassen, also wenn ich nichts anderes zu tun hätte? Viele Menschen schätzen nicht das Angebot der Gemeinde, das Angebot der Gläubigen, was sie verwenden. Manche opfern sich als Märtyrer sogar auf und haben ihr Leben gelassen, als Missionare, die dann irgendwo hingegangen sind. Viele Leute schätzen die Hilfe nicht, die angeboten wird. Oder wissen gar nicht, dass es Hilfe ist. Die denken, die machen ja nur Werbung für irgendeine Sache. Die Bibel sagt uns, lasset euch erlösen. Lasset euch erlösen. Also sich, man muss sich helfen lassen. Man muss sich sagen lassen. Man muss lernen und lernbereit sein. Man muss, also Rettungsring, das können wir zuwerfen, aber ergreifen muss der Einzelne selbst. Oder er muss einen Schlag ins Genick kriegen und dann nur so kann man ihn retten. Wir müssen also bereit sein, um Hilfe zu erleben, zu empfangen. Bereit sein für Korrektur. Wir sind auf dem falschen Dampfer, wir sind auf dem falschen Weg. Jetzt hast du gehört, wie du nach Königs Wusterhausen kommst am schnellsten. Aber es könnte sein, dass es genau in die falsche Richtung geht. So, und jemand sagt es, das ist nicht richtig, was dieser Weg, den sie da eingeschlagen haben. Sie gehen verkehrt oder sie stehen kurz vorm Abgrund. Oder du denkst, die stören mich in meine Ruhe, in meinen Seelenfrieden. Um Hilfe zu erfahren, muss man aufnahmebereit sein, die Hilfe aufzunehmen. Lernbereit oder auch den guten Willen zur Veränderung haben. Gott kann uns helfen, Gott will uns helfen und Gott schickt seine Agenten, die uns helfen sollten, sein Bodenpersonal. Viele wollen Gott haben, aber sie wollen sein Bodenpersonal nicht haben, aber gerade sein Bodenpersonal ist es, was uns hilft und dient. Gott kommt nicht selber vom Himmel herab und sagt, so jetzt, ich rette dich und ich helfe dir. Es ist interessant, als Saul von Tarsus, Jesus erscheint auf dem Weg nach Damaskus, dann fragt Saul von Tarsus, Herr, wer bist du? Und ich bin Jesus. Und jetzt, was muss ich tun? Dann sagt er gar nichts. Geh in die Stadt und man wird es dir sagen. Und in der Stadt war der Bruder Ananias und der hat dann alles besorgt, die Taufe, dann den Heiligen Geist und aufgenommen in der Gemeinde und so weiter. Wir haben in der Bibel einen Gedanken von Gott. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und er gibt seine Ehre niemand anders. Und in der Bibel heißt es einmal, ihr könnt Gott und Mammon nicht gleichzeitig dienen. Ich drehe das Ding jetzt mal um. Mammon und Gott kann dir nicht gleichzeitig dienen. Und deshalb auch das Thema für morgen. Babylon und Gott, Satan und Gott, Finsternis und Licht können dir nicht gleichzeitig dienen. Also Gott und Mammon können nicht dir gleichzeitig dienen. Entweder der oder der. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wie erlöst Gott die Seinen? Also lass mich mal das so, oder wie hilft Gott den Seinen? Und ein paar kleine Anregungen zuerst einmal. Er hilft uns und rettet uns und steht uns bei durch Lehre, durch Belehrung. Wir bekommen Impulse, Anweisungen von Gott, durch Erkenntnis, durch die Gemeinde. In der Stadt wird man dir sagen, in Damaskus und nirgendwo anders. In der Stadt wird man dir sagen, nicht in welcher Stadt, wurde nicht gesagt direkt. In der Stadt, geh in die Stadt und man wird es dir sagen. So in der Gemeinde wird dir geholfen. Und wie wird in der Gemeinde geholfen? Das sind Geschwister, die greifen dir unter die Flügel. Die unterstützen dich ein bisschen. Die stehen dir ein Stück weit bei, die begleiten dich. Und meistens helfen die Leute dir nicht, indem die dir zureden. Wir denken manchmal, die mich so streicheln und schmeicheln und sagen, ach wunderbar bist du. Die Leute helfen dir nicht. Die Leute, die dich korrigieren, die dir auf die Nerven gehen, die auf die Hühneraugen treten. Diese Leute, die dich kränken, die sind wahre Helfer. Denn die bringen das raus, was in dir drin steckt. Die holen das raus, was in dir drin steckt. Da springst du plötzlich auf und da wachst du auf. Ach, das hätte ich nicht gedacht, dass ich noch zornig werden kann, dass ich mich noch ärgern kann, dass ich mich noch aufregen kann. Und dergleichen. Du weißt gar nicht, was in dir drin ist. Drück mal eine Tomate. Wenn du sie mal richtig gedrückt hast, dann explodiert sie. Und so viele Christen, solange du keinen Druck hast, weißt du gar nicht, wie viel Spannung du ertragen kannst und wie viel Druck du ertragen kannst. Gott hilft uns durch die Gaben, die gegeben worden sind, so mannigfaltig. Also in der Bibel finden wir eine ganze Menge von Gaben, mindestens 30 verschiedene Gaben, die Gott uns gibt. Gott hilft uns durch die verschiedenen Gaben, die hin und her gegeben worden sind, durch die verschiedenen Ämter. Gott hilft und rettet uns, indem er plötzlich seine Hand dazwischen steht und bremst und blockiert. Gott hilft uns durch Blockaden. Da nicht, das nicht, hier nicht, mit dem nicht, dieses nicht und so weiter. Also eigentlich hilft Gott uns viel mehr mit Verboten als mit Geboten. Mach das, mach das, mach das, mach das. Das machst du schon von selbst. Eigentlich mit Bremsen hilft Gott mehr, als du denkst. Also wie hilft Gott und wie kann uns geholfen werden? Indem wir gebremst werden. Indem der alte Mensch, der alte Adam beschnitten wird. Da gestürzt und da denkst du, mein Gott, es bleibt von mir bald nichts mehr übrig. Gott will uns dienen, aber ich muss mir gefallen lassen, dass Gott mir dient, dass Gott mir die Füße wäscht. Ich denke nur an Jesus und wer den Jüngern die Füße gewaschen hat. Ja, Herr, mir nicht. Ich muss dir die Füße waschen. Oder Johannes, ich muss von dir getauft werden, nicht du von mir. Gott will uns dienen. Gott steigt zu uns herab, wird einer von uns. Wie hilft Gott uns? Ich habe eines festgestellt, dass indem du mit irgendjemand zusammenkommst und anfängst, mit ihm zu reden, plötzlich siehst du dich selbst als Spiegel im Anderen. Und erkennst, Mensch, guck mal, das könntest du sein. Oder du hörst von jemand irgendeine Information oder irgendetwas, und das könnte dir auch passieren, was dem uns jenem passiert ist. Also Gott arbeitet durch andere an dir und Gott begegnet durch andere dir. Also Gott benutzt immer andere, um dir zu helfen und dich zu retten. Das nur so allgemein jetzt. Gott heilt mit der Rechten. Oder Gott hilft mit der Rechten. Und in der Bibel heißt es, die rechte Hand des Herrn behält den Sieg. Ich frage mich manchmal, was macht die linke Hand Gottes? Oder ist er nur einhändig? Ist Gott nur einhändig oder hat er zwei Hände? Oder hat er vielleicht 10 Hände? Was macht die linke Hand Gottes? Weißt du, wie hilft Gott uns? Die Rechte behält es an. Also immer die Rechte segnet, die Rechte schützt, die Rechte führt, die Rechte leidet. Aber was macht die Linke? Streichelt, liebevoll. In der Bibel heißt es, welchen Sohn er aufnimmt, den straft und züchtigt er. Also wie hilft Gott uns? Gott will uns kultivieren. Wir sind ja Wildlinge. Wir sind so wie Efeu. Wir wachsen überall, egal wo. Und wir entwickeln uns in eine falsche Richtung wie Efeu. Aber weißt du, was Gott macht? Er legt also eine Struktur in unserem Leben und versucht dann, dass wir uns so richtig entwickeln und das Haus bewachsen, das Leben bewachsen und erwachsen werden. Und deshalb werden Strukturen gelegt, so Spalierbäume sollen wir werden, Spalierbäume Gottes. Und da siehst du so schöne Spalierbäume am Haus manchmal. Und der gleiche Baum könnte genauso wild wachsen, aber angelegt. Indem dann Pflock reingeschlagen wird. Gott hilft und Gott dient uns viel mehr, indem er einen Pflock reinschlägt, so einen Schleifstein uns in den Weg stellt, den du gar nicht rausgesucht hast. Kann Sohn, Tochter sein, kann die Oma sein sogar, oder kann irgendjemand anders sein, kann sogar der Pastor sein, dass der immer ständig da so als Linker so, dir in den Weg kommt. Er schickt Menschen uns in den Weg, die uns Wahrheiten belehren, die wir gar nicht so gerne hören. Ich höre nicht Wahrheit gerne. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also die Wahrheit ist immer nackt. Die Wahrheit ist brutal. Die Wahrheit ist hart. Aber das, was uns wirklich frei macht, ist die Wahrheit. Die Wahrheit wird euch frei machen. Er schickt uns Menschen in den Weg, die uns seinen Willen mitteilen und sagen, so nicht. Er zieht uns dabei und schleift uns. Er schickt uns Menschen in den Weg, die uns praktisch helfen. Er schickt uns Menschen in den Weg, wie bei diesem barmherzigen Samariter in der Geschichte, der plötzlich Mitleid mit uns hat. Wie arbeitet Gott und wie hilft Gott uns? Wie bringt uns Gott an dem Punkt, wo er uns haben möchte? Er schickt uns Stürme. Denk an Jona. Und Gott schickt einen gewaltigen Sturm. Aber gleichzeitig auf der anderen Seite verschaffte Gott einen Fisch, der den Kerl ans Land brachte. Also beides macht Gott. Gott. Und es wird kein anderes Zeichen dem Volke Gottes gegeben als das Zeichen Jonas. So arbeitet Gott. Schickt Stürme und verschafft Fische. So Moby Dick, der einen dann ans Land bringt. Oder ich denke an Josef. Der Mann war für den Thron bestimmt. Und wie kommt er auf dem höchsten Platz eigentlich der damals bekannten Welt, auf den Thron der Pharaonen, indem er zuerst mal ganz tief runtergeht. Es geht ganz steil bergab. Das Gefängnis, zuerst mal in die Grube, dann als Sklave nach Ägypten bei Potiphar, dann ins Gefängnis und vergessen und dann erst dieser kometenhafte Bilderbuchkarriere, dieser kometenhafte Aufstieg. Aber so arbeitet Gott. Zuerst mal tief runter. Er zerbricht und er heilt. Also wie hilft Gott? Denkt nicht, dass er immer nur heilt. Oh, Gott ist der Heilende. Vergiss den heilenden Gott, den gibt's nicht. Bevor Gott heilt, wird er die Wunde ausschaben, den Eiter rausholen, wird er zuerst einmal alles freilegen, wird zuerst mal Wein in die Wunde schütten, um die Wunde zu reinigen. Gott heilt und arbeitet an uns, indem er uns manchmal so blockiert, also und behindert. Ich denke nur an diesen Biliam. Ich habe nur so ein paar Geschichten. Ich möchte einfach nur einfach zeigen, so arbeitet Gott. Du gehst einen Weg und plötzlich steht da so ein Esel und der geht nicht weiter. Und wie viele Esel hast du so unterwegs, der dir den Weg stellt? Da stellt sich einer quer, kommst nicht mehr raus, bist blockiert. Da läuft nichts mehr. Und der Esel geht nicht mehr vom Fleck. Der schlägt, der schimpft, der flucht und so weiter. Und wir regen uns auf und der Esel will nicht mehr weiter. Und dann die Stimme Gottes. Dann ist merkwürdig, dass plötzlich der Esel plötzlich spricht und sagt, warum schlägst du mich? Warum reagierst du so? Warum wirst du so aggressiv? Merkst du nicht, dass hier der Engel steht und dass Gott mich blockiert und dass ich nicht weiter kann? Man kann Prophet sein, man kann gesalbt sein, man kann ein Charisma haben, man kann eine Berufung haben. Der unter Biliam hatte eine Berufung und war ein Prophet und zwar ein guter Prophet sogar. Der hat das Größte von Jesus gesehen, was überhaupt jemand schauen konnte. Ich sehe einen Stern aus Jakob. Die erste große Verheißung von Jesus hat Biliam gebracht, der so ungehorsam war. Denken wir. Aber diese Weissagung wäre nie zustande gekommen, wenn da diese Dinge nicht passiert werden. Wie hilft Gott oder wie kann mir geholfen werden? Dieser Frage gehen wir nach. Hilfe oder Rat muss angenommen werden. Du musst offen für Beratung sein. Und die meisten Probleme ist, bekommen wir in unserem Leben, wenn wir Rat ablehnen oder Beratung annehmen, Tipps ablehnen. Weißt du, da gibt jemand uns so einen Impuls und man lehnt den Menschen ab, was von dem kommt, also was von dem kommt, will ich nicht haben. Also was von dieser Gemeinde kommt, will ich nicht haben. Was von diesen Menschen kommt, will ich nicht haben. Oder von dieser Organisation oder was es auch immer ist. Weißt du, wir lehnen so viele Sachen ab, wir haben Vorurteile. Und weil wir Vorurteile haben, kann uns nicht geholfen haben. Und solange du gegen irgendjemand, gegen irgendetwas ein Vorurteil hast, kann dir nicht geholfen werden. Und eigentlich könnten die Leute helfen, wären in der Lage. Und sie haben was vielleicht zu sagen, aber du hast ein Vorurteil. Sekte. Was wollen wir? Also das ist sektiererisch und so weiter. Oder katholisch oder evangelisch oder was weiß ich. Was ist. Wir können ja alles Mögliche reinnehmen. Wir haben einen Vorurteil und wir nehmen diesen Rat nicht. In der Bibel heißt es, prüft alles und das Gute behaltet. Eigentlich sollten wir einen ganz anderen Standpunkt einnehmen und nicht Rat ablehnen. Und es passiert so viel Unglück. Und so viel Unheil, weil wir die Tipps ablehnen. Man lehnt die Eltern ab, man lehnt die Ordnung ab oder die Medizin. Nein, also weißt du, dieses Pharmazeutika, dieses Gift für meine Seele und für meinen Geist. Aber vielleicht musst du diese Sachen nehmen. Gott heilt mit der rechten oder er heilt mit der linken. Wenn du, weißt du, wenn du richtig stehen würdest, bräuchte Gott die linke Hand nicht. Das macht er dann schon, dann schiebt er dich so, wenn du Gott gehorchen würdest. Unser Problem ist, wir gehorchen Gott nicht. Wir gehen nicht auf seine Stimme ein. Wir hören ihn nicht. Deshalb muss manchmal auch der Herr Doktor und auch die Klinik und auch die Medizin einfach mitmischen und mitarbeiten, damit Gott zu seinem Plan kommt. Und sogar das Gefängnis. Und viele Leute werden erst im Gefängnis vernünftig, da haben sie Zeit nachzudenken. Oder aufs Krankenbett, weil sie sonst so im Stress stehen, so in der Arbeit sind, sie haben keine Zeit an den lieben Gott. Aber dann liegen sie ein halbes Jahr im Bett, können gar nichts tun. Und dann haben sie plötzlich Zeit. Sie werden sich Zeit nehmen. Weißt du, das Leben holt sich das, was es braucht. Und Gott holt sich das auch, was es braucht, um uns dahin zu kriegen, um uns weich und zahm zu bekommen, um erziehbar. Weißt du, das manchmal ist es hart, wenn wir in der Schule Gottes hineingeraten und jetzt so Spalierbaum, da ist so ein Muster, verstehst du, und jetzt zieht er uns da hoch. Und in der Bibel heißt es, mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Und was wir unter den Seilen der Liebe verstehen, so zahm, verstehst du, wenn so Zähne gezogen werden oder und so weiter, betäubt und nein, das nicht, Herr, und so weiter, das widerfahre mir nicht. Das Kreuz, wir haben Angst vor dem Kreuz Christi, das widerfahre mir nicht. Und wir müssen nicht das Kreuz Jesu tragen, es vergisst es, es hat er getragen, es ist erledigt. Dein Kreuz sollst du auf dich nehmen. Und über dein Kreuz, dieses Spalierholz, über dein Kreuz wirst du kultiviert. Und Gott will Kultur haben, echte Kultur. Da wirst du still, wirst du gelassen, wirst du ruhig und so weiter. Manche Leute sind gleich beleidigt, wenn man ihnen helfen möchte. Deshalb kann man manchen Leuten nicht helfen. Ich sage jetzt mal aus praktischer Erfahrung, bin schon bald 40 Jahre im Dienst am Menschen. Ich weiß, was passiert. Da willst jemand helfen und er lässt sich nicht helfen. Man verschließt sich, lehnt jemand ab oder nein, also du nicht. Wir warten, bis der Geistheiler kommt oder der Superstar kommt und so weiter. Und ich habe eines festgestellt, Gott bedient sich Menschen, von denen wir nicht geglaubt haben, dass sie uns dienen könnten. Wenn du so stolz bist und sagst, so nicht, dann kommt vielleicht ein Zwerg und der heilt dich und er dient dir. Ein Zwerg kann manchmal mehr bewirken als so ein großer Herkules und Riese. Viele Menschen fühlen sich gleich in ihre Privatsphäre eingegriffen und gedemütigt und so weiter, wenn jemand sagt, darf ich Ihnen helfen? Mir ist mal hier passiert, ich sah so eine Frau, die ältere Frau, die schleppt da Taschen und so weiter. Und irgendwie kam dieser alte Pioniergeist aus mir, was ich da früher mal gelernt habe, also hilfsbereit und Tugenden und so weiter. Und dann frage ich doch die Frau, darf ich Ihnen helfen, die Taschen? Darf ich Ihnen die Taschen abnehmen? Vielleicht habe ich auch blöd gefragt. Darf ich Ihnen helfen, die Taschen zu tragen? Und dann schreit sie auf der Straße, Hilfe! Versteht? Ich wollte helfen. Und dann schreit sie, Hilfe, Leute kommen zusammen, der will mir meine Taschen wegnehmen. Verstehst? Er sagt, ich bin Pastor, ich habe einen entschuldigt und sagt, nein, ich wollte Ihnen nur helfen. Sie schleppen so schwer. Ich habe gemerkt, du kannst nicht helfen. Heutzutage ist es nicht mehr populär zu helfen. Diebe helfen. Die erleichtern einen. Und die Menschen denken, wenn irgendjemand hilft, der macht es ja nicht umsonst. Der wird gleich irgendwie, und das ist nämlich dieses falsche Denken, komm heraus aus Babel, das wird das Thema sein. Wir denken, wir müssen alles fürs Geld machen. Und man muss alles bezahlen, jeder Liebesdienst, jedes Liebeswort, jede Seelsorge, alles muss bezahlt werden. Jeder Rat muss bezahlt werden, alles muss bezahlt werden. Jede Streicheleinheit muss bezahlt werden. Das ist Babylon. Und da müssen wir rauskommen aus diesem, du kannst nicht Gott und Mammon gleichzeitig dienen. Gesundheit ist nicht käuflich, Liebe ist nicht käuflich, Friede ist nicht käuflich. So, ich bin sehr vorsichtig. Wenn ich jetzt jemanden sehe und mit schweren Taschen, überlege mir zweimal, sollst du helfen oder sollst du nicht helfen? Kannst nicht mehr helfen. Und ich habe nicht nach Räuber ausgesehen, habe keine Pistole dabei gehabt und keinen Knüppel. Deshalb verstehen wir manchmal, warum manche Menschen in ihrem Dreck verkommen. Und niemand ihnen hilft, keiner ihnen helfen will. Weißt du, heutzutage sind die Menschen so verwöhnt und so abgestoßen, so verstockt und so verbohrt, dass du denen gar nicht helfen kannst, selbst wenn du es möchtest. Teste mal. Die fühlen sich gleich provoziert, auf den Schlips getreten oder sehen als Einmischung. Helfen. Wie kann mir richtig geholfen werden? Zuerst einmal, ich muss einsehen, ich brauche Hilfe. Brauchst du das? Brauchst du Hilfe? Wir müssen ehrlich zu uns selber werden zuerst einmal. Bevor wir das nicht sind, brauchen wir nicht an Hilfe denken. Ich brauche Hilfe, ich liege hier, ich kann nicht mehr. So, und vieles, was ich, solange ich selber kann, soll ich selber tun. Aber da, wo ich nicht mehr kann, sollte ich um Hilfe bitten. Um Hilfe sollte man eigentlich bitten. Also, wenn du möchtest, dass es dir geholfen wird, fang an, um Hilfe zu bitten. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, sagt uns Gottes Wort. Du brauchst Beistand zum Beispiel, weil du vielleicht irgendwelche Probleme selber nicht lösen kannst. Wir sind manchmal betriebsblind, schmoren im eigenen Saft, haben keinen Überblick. Deshalb, wir brauchen Hilfe von draußen. Jemand als Außenseiter, der uns die Sache anders beurteilt, weil es jemand anders sieht. Oder du brauchst jemanden, der dir anpackt. Wir haben hier so eine Kommode. Die wollte ich neulich da zum Dings Marco transportieren und annehmen. Aber dann haben wir mit probiert. Wir brauchen 4 Mann. Also das kann gar nicht zu zweit. Das kann man auch gar nicht zu dritt. Es ist schwer. Also, und es gibt Dinge, wir haben Probleme, die sind so schwer, da kannst du allein nicht lösen. Und deshalb erkenne, manche Sachen kannst du allein. Den Stuhl kann ich allein heben. Aber es gibt Dinge, wo ich nicht allein tragen kann. Da muss ich andere um Hilfe bitten. Und da muss nicht nur ein, sondern vielleicht 2, 3 und 4 Leute um Hilfe bitten. Und sogar noch einen Kran bestellen, womöglich. So, wirklich, da muss ich auch überlegen, wie kann hier am effektivsten, am wirkungsvollsten geholfen werden? Wir sollten also uns Gedanken machen, bevor wir um Hilfe schreien. Wie kann es hier richtig geholfen werden? Vielleicht ist das Ding zu schwer. Und wir Menschen sind ein Gemeinschaftswesen. Allein bist du schwach. Eine einfache Schnur reißt so leicht. Und deshalb, wir müssen uns mit anderen Menschen verbinden, offen sein für andere Menschen. Wenn du natürlich von Menschen verletzt bist, von Menschen enttäuscht bist, an Menschen deine Zähne ausgebissen hast und sagst, na, ich möchte mit niemandem zu tun haben, dann verrecke. Dann kann dir niemand helfen. Dann geh zugrunde. Und dann erst, wenn du ganz am Ende bist und dir niemand mehr helfen kann und auf alle 4 kriegst, dann bist du erst reif für Hilfe. Also wie kann mir richtig geholfen werden? Also ich sage die Wahrheit, ich möchte, dass es dir geholfen wird und du erkennst, wie wird mal einem geholfen. Am Teich Bethesda, da sitzt doch ein Mann im Johannesevangelium und Jesus kommt zu ihm und der sitzt schon 38 Jahre am Teich Bethesda und siecht. Eigentlich sollte die Leidensgenossen solidarisch mit ihm sein, aber er siecht 38 Jahre. Und dann kommt Jesus und sagt, was kann ich für dich tun? Was willst du? Und er sagt, ich habe keinen Menschen. Und um ihn herum so viele Menschen und ich habe keinen Menschen, wenn das Wasser sich bewegt, der mich da ins Wasser wirft. Ich habe keinen Menschen. Und Jesus fragt, was willst du? Und er beschwert sich, er hat keine Menschen. Dir kann nicht geholfen werden, solange du dich beschwerst. Ich habe keine Menschen. Solange du nach Argumente suchst. Der Herr fragt dich, was willst du? Wir müssen konkret werden. Wenn wir Hilfe brauchen, müssen wir konkret sein um die Hilfe. Willst du, dass du hast von allen Seiten Leute und dergleichen. Und dann sagst du, und da steht der Helfer selber leibhaftig, der Helfer der Menschheit, Jesus Christus. Und er sagt, was willst du? Er sagt nicht, mach mich gesund und mach mich gehen und so weiter. Nein, er beklagt sich. Und solange wir klagen, anklagen, jemanden beschuldigen und Schuld zuweisen an irgendjemand, kann uns nicht geholfen werden. Wir müssen zuerst einmal schuldfrei werden. So, das ist eine Sache, Schuld abgeben. Wie kann mir geholfen werden? Du brauchst Trost, bist verbittert, enttäuscht, traurig, hast vielleicht Schreckliches erlebt irgendwo in deiner Vergangenheit, sagst nein, möchte. Also weißt du, die nicht. Es ist wichtig, dass wir zuerst einmal, bevor wir Hilfe erfahren, zuerst mal innere Heilung erleben. Dass wir zuerst mal von den ganzen Vorurteilen befreit werden. Du brauchst Heilung, dir kann Jesus helfen, dir können andere helfen und wir werden geheilt, nicht durch Medizin. Das einzige wirkungsvollste Mittel, was uns wirklich heilt, ist Liebe. Liebe heilt uns. Glaubt ihr das? Liebe heilt uns. Nicht Gebet heilt uns. Liebe heilt uns. Die Liebe der Menschen, die Liebe Gottes, die Selbstliebe, dass man sich selbst annimmt, dass die Menschen einen annehmen, dieses Angenommensein, das ist, was heilt. Vergiss das Beten. Was nützt es, wenn du mit Gott redest und plapperst und wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Liebe heilt. Liebe deckt der Sündemenge zu. Liebe ist es, was die ganzen Sachen beseitigt. Liebe zu sich selbst, Liebe zu Gott, Liebe zu anderen. Zur Heilung. Du brauchst Heilung. Und vielleicht, bevor du die Heilung erlebst, dass du ein Stück an der inneren Heilung arbeitest. Und ich habe gestern über Vergebung gesprochen, was Vergebung ist. Vergebung ist ein wesentlicher Teil der Hilfeerfahrung, der Heilung. wenn wir nicht vergeben, und ich habe gesagt, was vergeben ist nicht die Hand ausstrecken und sagen, ich vergebe und so weiter, oder bitte vergib mir, was da war und so weiter. Vergiss es, das ist alles Schmarrn. Ich halte von diesem Quatsch gar nicht. Es ist vielleicht so pietistisches, pharisäerisches Denken. Bitte vergib mir. Weißt du, was vergeben ist? Ich gebe den ganzen Shit Gott ab. Das ist für mich vergeben. Und habe damit nichts mehr zu tun. Und ich möchte in der Ewigkeit mit diesem Zeug, ich möchte die Leute nicht mehr sehen, ich möchte das Problem nicht mehr sehen, ich möchte den ganzen Ärger nicht mehr sehen, ich möchte das nicht noch einmal aufrollen, ich möchte nach vorne schauen, und zwar in meine Ewigkeit. Gott abgeben, die Sache. Das ist für mich Vergebung. Also radikal mich von meiner Vergangenheit, von dem, was passiert ist, von diesen Verletzungen. Ich möchte nicht noch einmal so wie der Herr Jesus auf diese Welt kommen und meine Wunden zeigen, in die sie gestochen haben. Ich möchte Heilung haben. Jesus kommt zurück, und er muss zurückkommen, weil die Juden nicht vergeben können. Die Juden wissen nicht, was Vergebung ist. Sie haben keinen Tempel, sie haben kein Opfer, sie haben kein Altar. Sie haben das nicht mehr. Deshalb muss Jesus nochmals kommen und ihnen zeigen, in wen sie gestochen haben, dort auf dem Berg, auf dem Ölberg. So, aber wir brauchen das nicht. Wir brauchen das. Wir können unsere Wunden abgeben. Wir können unsere Wunden abgeben, wir können sagen, alles hinter mir, ich vergesse, ich möchte nichts mehr damit zu tun haben, vorbei. So ein Abschließen, ad acta legen und dann vernichten und gar nicht mehr an die Sache sich erinnern lassen. Und es ist, weißt du, es ist leichter gesagt, ich vergebe, und einfach aus dem Gedächtnis löschen. Du musst Dinge, die an dir falsch gewesen sind, begangen worden sind, wo Menschen sich versündigt haben, das ist ihre Sache. Wenn ich Gott abgebe, soll er mit diesem Dreck, wenn er will, fertig werden. Wie hat Jesus gebeten? Und Vater, behalte ihnen diese Sünde nicht. Mach du, was du willst damit. Ob jetzt der Vater die Sünde behält oder nicht behält, das ist sein Problem. Aber Jesus hat gesagt, ich möchte mich nicht noch einmal damit mich beschäftigen. Nochmals aufrollen, wie war das jetzt? Und dann ein Skandal noch im Himmel, muss ich es vorstellen, an diesem Gerichtstag, da kommt nochmals und dann wird nochmals alles schmutzige Wäsche gewaschen, wie bei der Ehescheidung früher war, und da wird alles nochmals aufgerollt. Das belastet mich noch mehr als sonst. Ich möchte unbelastet in die Ewigkeit gehen. Ich möchte unbelastet leben. Und deshalb, damit uns geholfen werden kann, ich muss die ganze Last über Bord werfen. Und zwar radikal. Und untergehen lassen, im Meer ist genug Platz. Es gibt so viel Wasser. Also ich will damit nichts mehr zu schaffen haben. Das ist also diese Konfliktregulierung, von dem haben wir gestern gesprochen. Wir müssen also dort ankommen, wo wir in der Gegenwart Gottes sind, und wir uns mit diesem Ganzen, was damals war und was da ist, nicht beschäftigen. Wie werden Konflikte gelöst? Gestern noch ganz kurz, für die nicht da waren. Wir haben CDs, und das ist ganz toll, was wir hier zurzeit machen. Wir haben CDs, da ist der Mittwoch drauf, da ist der Freitag drauf, da ist der Samstag drauf, da ist der Sonntag drauf. Und manchmal ist auch vielleicht noch der Sonntagabend noch drauf, wenn es was da ist. So, wir haben so viel drauf. Auf einer CD für 5 Euro bist du dabei. So, es ist was, ein Segen. So kannst du es nochmals anhören. Aber wir haben manchmal Probleme, und unsere Konflikte werden gelöst, und wir tun nicht das, was wir tun sollten. Wir tun nicht das, was wir tun sollten. Da haben wir diesen Dichter, Musiker, Lobpreisleiter, Anbetungsleiter in der Bibel, diesen Asaf. Und er sagt, ich verzweifelte schier. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich bin fast verrückt geworden. Wenn ich angucke, wie geht's doch den Gottlosen so gut? Die haben Autos, die haben Rinder, die haben Erfolg, die haben Arbeit, die haben Geld, die haben Luxus, die schwelgen im Überfluss. Wie geht's doch den Gottlosen so gut? Und ich als Gottesfürchtiger, ich muss so leiden. Und dann sagt, ich verzweifelte schier, ich verzagte schier, bis dass ich ging ins Heiligtum. Du hast Probleme, weil du immer an falsche Adresse geratest. Immer auf die Menschen schaust und nicht auf Gott. Wenn wir aufhören würden, auf die Menschen zu schauen, auf die Umstände zu schauen, auf das, was du nicht hast oder noch nicht hast und noch nicht bist und noch nicht kannst. Wenn du immer nur auf das Äußere schaust, was noch nicht ist, du solltest schauen auf das, was ist. Wir sind so beschäftigt mit dem, was wir nicht haben. Wir sollten uns vielmehr mit dem beschäftigen, was wir bereits haben, was uns gehört. Dir gehört der Himmel. Du hast doch, ich weiß nicht, wo du wohnen wirst, aber ich werde in Straße Nummer 1, vielleicht Haus Nummer 5 leben. So im Quadrat 5. Ganz nah beim Heiland. Und wir sollten uns freuen auf den Himmel. Jesus hat gesagt, ich gehe hin, euch, dir und mir eine Stätte zu bereiten. Und wenn es nicht so wäre, und es war nicht so, dann will ich diese Städte bereiten und dann wiederkommen und euch zu mir nehmen. Weil es war nicht gedacht, dass die Heiden dazu kommen, dass die Gemeinde dazu kommt, war nicht geplant. War nicht geplant eigentlich. Es war ja Israel, ich bin nur zum Hause Israel gesandt. Er geht hin, eine Stätte uns zu bereiten, und dann wird er kommen und uns zu sich nehmen, auf dass wir dort sind, wo er uns haben möchte. So, beschäftige dich nicht mit den Problemen, beschäftige dich mit Gott. Red mit Gott. Du brauchst Befreiung. Und das ist, was Gott dir schenken möchte, damit deine Konflikte, deine Probleme, deine Nöte geholfen und abgeschafft und abgearbeitet werden können. Befreiung. Was ist Befreiung? Befreiung ist, dass du das Alte, was du bisher hast, abgibst. Angefangen mit den Sorgen, Sünden, deine Sünden, andere ihre Sünden, was sind Sünden auch immer noch, gesellschaftliche Sünden, von den Eltern und Großeltern die Sünden. Ich beschäftige mit meiner Vergangenheit nicht mehr. Und ich erlaube nicht, dass auch jemand in meine Vergangenheit rumrührt. Weder Gott, noch der Teufel, noch ich selbst, noch irgendwelche anderen Menschen. Gott hat es ausgelöscht. Gott sagt, ich werfe deine Sünde hinter mir. Und Gott sucht die Sünde nicht mehr. Warum soll ich mich mit diesem Schmutz mich beschäftigen? In der Bibel heißt es, was zum Munde eingeht, das habe ich auch gestern euch gesagt, was zum Munde eingeht, verunreinigt den Menschen nicht. Du kannst alles essen und alles trinken. Lass dir schmecken. Was zum Munde rausgeht. Und warum sagt Jesus, was zum Munde eingeht, verunreinigt den Menschen nicht? Weil es auf dem natürlichen Gang, Stuhlgang, ausgeschieden wird. Und wir müssen Dinge aus unserem Körper ausscheiden, was wir nicht brauchen. Die Nährstoffe, Vitamine, Spurenelemente etc., Ballaststoffe, die braucht der Körper nicht, scheidet aus. Und alles, was du nicht brauchst, was unnötig ist, scheide aus. Wir sollten lernen, auszuscheiden. Und ein Klo drücken und dann abspülen. Und dann ist weg. Und dann hast du deine Ruhe. Dann kannst du dich entspannen. Dann kannst du dich für was Neues öffnen. Du kannst wieder neue Nahrung zu dir nehmen. Aber wenn du es immer wieder aussprichst, immer wieder in die Welt setzt oder ausspuckst, verunreinigst du dich selbst, belastest dich nicht nur selbst. Du brauchst also Befreiung von deinen alten Gewohnheiten. Dann kann dir geholfen werden. Du musst also bereit sein, deine Hände frei zu schaffen, dich frei zu schaufeln, die Baugrube auszuheben. Denn nur leere Hände können Hilfe empfangen. Solange ich da noch etwas mich festhalte, und jetzt kommt auch morgen noch meine Predigt, solange du dich an Menschen festhältst, an Organisationen festhältst, an materiellen Dingen festhältst, kann dir nicht geholfen werden. Dir kann nur geholfen werden, wenn du wie ein Kind deine Hände ausstreckst und sagst, Papa, hilf mir. Nur so kann dir geholfen werden. Wir müssen unsere Hände frei bekommen. Und deshalb ist Befreiung einer der wichtigsten Akte, wenn Gott uns helfen soll. Befreiung. Du musst dich vom negativen Denken befreien und befreien lassen. Du bist also falsch gepolt, läufst in die falsche Richtung. Du musst dich von den ganzen Klageweibern befreien, den ganzen negativen Worten und Phrasen und Philosophien und Theologie. Es gibt also auch eine gottlose Philosophie und Theologie. Alles, was gottlos ist, wo Gott nicht inklusiv ist, eingeschlossen ist, alles, was Gott nicht die Ehre gibt, alles, was Gott nicht verherrlicht, dich davon befreien. Du musst dich von der Unruhe befreien lassen. Weißt du, wenn dein Kind so zappelt und sagt, Papa, hier, nimm meine Hand, du weißt, eine zappelige Hand kannst du gar nicht führen. Du musst zur Ruhe kommen. Befreit von der Unruhe. Dir kann nicht geholfen werden, solange du nicht zur Ruhe gekommen bist. Setz dich mal hin. Leg dich mal hin. Wenn du zum Arzt gehst, der Arzt sagt, also beruhige dich. Oder er gibt dir Narkose, damit du wirklich dann einschläfst und friedlich bist. Beruhige dich. Dir kann Gott in Unruhe, in Stress, in Hektik nicht helfen, zur Ruhe kommen. Deshalb ist auch wichtig, einen Tag in der Woche für den Herrn übrig zu haben, sodass wir Gott begegnen können. Befreiung von Ängsten, Frust, von falschen Ansprüchen, die wir haben. Wir müssen auch von falschen Ansprüchen befreit werden. Ich habe ein Recht drauf. Von der Selbstlähmung, dass wir uns selbst blockieren. Dieses Ich, wenn du Ich sagst, darfst nichts Negatives dahinter mehr setzen. Nur dann kann dir richtig geholfen werden, wenn du dich vom Hass befreist. Total. Niemand mehr hasst. Ist egal, die sollen es machen, was die wollen. Die sollen es mit ins Grab nehmen. Die sollen es gestohlen bleiben für mich. Ich meide solche Leute. Mit denen will ich nichts mehr zu schaffen haben. Ich belaste meinen gesunden Geist nicht mit ungesunde Leute und ungesunde Sachen, ungesunde Gedanken. Hader. Hader gegen Vater. Hader gegen Mutter. Hader gegen Pastor, gegen Gemeinde, gegen Geschwister. Hader ist was Furchtbares, wenn du haderst und nachts Briefe schreibst, Telefone diktierst. Hader gegen was auch immer, Mann, Frau, Kinder, denen zeige ich's. Denen zeige ich's. Lass die machen. Du musst niemand zeigen. Weißt du, du lebst das Leben und fang an, dein Leben selbst zu leben und musst niemand was zeigen, du musst niemand was beweisen. Wenn du nichts bist, musst du immer was beweisen. Aber wenn du etwas bist, hast du es nicht nötig, was zu beweisen. Du weißt, wer du bist. Du weißt, was du weißt. Du weißt, was du kannst. Du weißt, was du hast. Aber wenn du nichts bist, musst du immer beweisen. Befreiung vom Ärger, vom Bösen. Wir bitten den Vater unser so, erlöse uns von dem Bösen. Oder früher hat man noch gebetet, erlöse uns von dem Übel. Erlöse uns von dem Bösen. Und sogar vom bösen Geist. Dieser böse Geist, der hinter mir hier ist und wie mir auf dem Rücken irgendwo sitzt und mich behaftet, dieser böse Geist. Um Hilfe zu erfahren, brauchst du Befreiung. Befreiung von Blockaden und Fesseln aus der Vergangenheit. Das kann man nicht. Also wir machen das nicht. Ich habe meine Enkel gehabt, bin beim Bäcker, die kommen aus Süddeutschland, und ich bin beim Bäcker und sagt, wollte Schweinsohren haben. Das ist so ein Gebäck hier. Wir kennen die nicht da drüben. Wollte Schweinsohren haben. Ich sehe beide, die waren noch klein, beide stehen ganz stramm. Pfui, sowas essen wir nicht. Pfui, sowas essen wir nicht. Ich will nur sagen, wir haben so viele Vorurteile. Wir müssen uns von Vorurteilen befreien werden. Vorurteile, pfui, sowas essen wir nicht. Also das mache ich nicht. Gott will uns helfen und Gott kann uns nicht helfen, weil wir Vorurteile haben. Der möchte uns was Süßes geben. Und wir denken, pfui, das ist nichts. Wir müssen von Schwermut befreit werden, von Verdammnis, von Dämonen oder vorhin noch Stolz, von all diesen Dingen, Stolz befreit werden. Und nur so kann uns richtig geholfen werden, wenn wir befreit werden. Nicht nur vom falschen Denken, sondern so vieles sitzt in uns drin, was uns einfach blockiert. Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und dass wir dann konkret werden. Und Gott hat uns unseren Verstand gegeben. Jetzt komme ich, wie kann uns richtig geholfen werden? Gott hat uns unseren Verstand gegeben. Und unser Verstand ist das Werkzeug, womit Gott arbeitet. Wenn du Dinge verstehst, kann Gott handeln. Und solange du nicht verstehst, kann Gott damit nicht arbeiten. Mein Verstand ist Gottes Werkzeug. Und Gott arbeitet durch mein Verstehen. Und deshalb aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde, weil sie den Verstand nicht einschalten. Weil sie für den Verstand nichts tun, den Verstand an der Garderobe abgeben, wenn sie sich bekehren. Macht alles der Heiland. Macht alles der Heiland. Macht das alles der Heilige Geist. Vergiss es, der Heilige Geist arbeitet nicht über meinen Verstand. Der Geist ist den Propheten untertan. Also Gott gebraucht meinen Verstand, sonst hätte er mich blöd sein lassen können. Und sich die Arbeit sparen. Und ich hätte mir so viel Arbeit sparen können mit dem Lernen und Büffeln und sowas. So, aber er gebraucht meinen Verstand. Und je klüger ich bin, desto mehr kann ich tun. Und wenn ich die Bibel lese, kluge und törichte Jungfrauen, kluge und törichte Baumeister, immer wieder klug und töricht. Das geht wie ein roter Faden durch die Bibel. Sei klug und ohne falsch. Das ist das, was wir tun sollen. Wir sollen kein Falsch haben. Wir sollen keine Hintergedanken haben, keine falschen Motive haben in unserem Denken. Das ist, was wir tun sollen. Aber wir sollen klug sein, super gescheit sollten wir sein. Und ich denke, die Kinder Gottes sollten die klügsten Menschen auf dieser Erde sein, dass sie Vorsorge treffen. Und wenn ich die heiligen Menschen anschaue, die waren super klug. Daniel hatte einen ganz besonderen Geist gehabt, der wusste ganz genau, was er zu tun hat. Josef, als er den Traum hört, weiß ganz genau sofort, was er zu tun und zu lassen hat. Scheunen bauen und alles aufsammeln. So, klug sein und Verstand als Werkzeug Gottes benutzen. Dann als nächstes der Wille. Jesus weint über eine Stadt. Jesus hat nicht über Rom geweint, Jesus hat nicht über Babylon geweint, nicht über New York oder Berlin. Jesus hat über Jerusalem geweint. Wie oft wollt ich euch versammeln und ihr habt es nicht gewollt. Immer wieder, nicht gewollt, nicht gewollt, nicht gewollt. Und heute ist auch sehr wichtig, dass wir uns ganz klar entscheiden. Ich will. Und ich will, Gott stehe mir bei. Das ist, wie mir geholfen werden kann. Ich will, dass Gott mir hilft. Ich will, dass Gott mir beisteht. Ich will, dass Gott mein Herr ist und mir hilft. Noch etwas, warum Gott uns manchmal nicht helfen kann. Und manche wundern sich, sitzen in unseren Gottesdiensten und werden nicht geheilt. Und die werden in 100 Jahren auch nicht geheilt. Und ich kann sagen auch, warum. Und es ist ganz einfach. Die Bibel sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ich habe vorhin gesagt, Gott oder Mammon. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Da gehen sie zum lieber Gott, heile mich. Und dann gehen sie gleichzeitig zum Geistheiler. Oder zu irgendeinem Guru. Oder zu irgendeinem Spinner. Oder lassen sich dann mit blöden Leuten einwickeln. Und machen allen Hokuspokus mit, wo Gott nicht mitmacht. Und Gott sagt, nee, danke, geh doch zu deinem Geistheiler. Der soll dich heilen. Ich habe jetzt kein Interesse, dich zu heilen. Und deshalb verrecken manche Leute, denen kannst du nicht helfen, weil die nicht konsequent und kompromisslos sind, eine ganze Sache mit Jesus machen. Wenn entweder Gott oder der Teufel. Wenn der Teufel hilft, dann geh zum Teufel. Warum sollst du nicht den Teufel in Anspruch nehmen? Aber wenn Gott hilft und mal sagen, Gott, ich lass alles das andere weg, nur noch dich. Nur noch dich. Ich hab dich und ich werde mich an dich klammern und halten. Und ich sag euch, deshalb werden auch der Geistheiler kann dich nicht heilen, weil du ständig die Ärzte wechselst. Gott und den Teufel. Selbst wenn du schon zum Geistheiler gehst, dann sagt Geistheiler nur noch dich und die Leute machen dann, den probieren sie aus und den probieren sie aus. Am Schluss haben sie das ganze Pantheon der Geistheiler hinter sich und sind immer noch nicht gesund. Das gilt auch für Ärzte. Weißt du, wenn du dem Arzt nicht vertraust, brauchst du nicht zum Arzt gehen. Der Arzt kann dir nur helfen aufgrund deines Glaubens. Du weißt, der Doktor hat studiert, der kennt sich aus, der versteht mich und der kann mir helfen. Und der wird mir auch helfen. Da brauche ich kein Gebet dazu dann, weil ich dem Arzt vertraue. Wenn ich zu Gott gehe, dann Gott, nur dich und ich vertraue nur dir und du wirst mir helfen und ich kümmere mich jetzt nicht um die anderen. Die anderen ist mir Schnuppe. Die sind auch gut. Und die würde ich auch nicht verurteilen und verdammen. Aber ich will meine Hilfe vom Herrn. Meine Hilfe kommt vom Herrn Zebaoth, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieses Konsequenzsein. Radikal sein. Alles oder nichts. Nicht an Menschen klammern, nicht an Äußeren klammern, sondern allein an den Herrn. Man muss zuerst manchmal richtig ruiniert sein, bis wir unsere Hilfe bei Gott allein suchen. Also ich habe Drogenarbeit gemacht und ich habe kalte Dusche, Cold Turkey gemacht, kalte Dusche und ich habe einfach gesagt, ich mache bei niemandem Entzug. Bist du bereit, diese kalte Dusche, also ohne Tabletten, ohne Medikamente, ohne was, nur mit Gebet, Psalmen lesen und so weiter, 3 Tage lang diesen Entzug zu machen, Drogenentzug. Und wenn er bereit war, ja, aber dann noch das und das, dann habe ich gesagt, nein, radikal. Denn nachher weißt du, wenn du so Schmerzen hast und fast wahnsinnig geworden bist, du weißt, was es gekostet hat, frei zu werden. Und ich habe gesagt, danke, kannst gehen. Ich helfe dir erst und ich helfe Leuten erst, auch heute, immer noch, wenn sie auf alle 4 gekrochen kommen. Pastor, schlag uns tot, wenn du willst, aber hilf mir. Wenn die Leute radikal sagen, also bitte, ich mache alles, was du sagst. Wenn ich merke, die Leute sind nicht bereit zu machen, manchmal sage ich, lass uns hinknien. Und wenn du sagst, nö, weißt du, und das, wenn ich sage, knie dich hin. Also, weißt du, gehorsam. Und die meisten Leute sind nicht gehorsam. Und deshalb kann auch nichts passieren. Gehorsam ist der Schlüssel, wie uns geholfen werden kann. Das gilt, wenn du eine Anweisung bekommst, eine Betriebsanleitung hast, dann musst du ganz genau die Betriebsanleitung anhalten, sonst funktioniert das Ding nicht. Es ist wichtig, dass sie eingehalten wird. Und wenn du etwas überspringst, klappt's nicht. Etwas auslässt, klappt's nicht. Paulus sagt, ich will den Gehorsam Christi aufrichten. Was ist der Gehorsam Christi? Denk du ein bisschen nach. So wie Jesus Gott gehorsam war, ich tue das, was ich bei Gott sehe, und was der Vater mir sagt, das tue ich. Und irgendjemand hat hier Zeugnis gegeben, immer warten, bis Gott einen zeigt. Glaube ich, warst du, mit wem soll ich Zeugnis geben? Es muss einem gezeigt werden. Weißt du, wir tun manchmal Sachen, wo Gott uns nicht gezeigt hat. Wir nehmen Leute auf, die Gott uns nicht dazu geführt hat. Wir betreuen Leute und verausgaben, verschleudern, verplempern unsere ganze Energie und Kraft mit Sachen und Gegenständen und Leuten und beten uns fast zu Tode. Passiert nicht und er will gar nicht. Und ist nicht bereit. Und Gott muss uns zeigen, den Gehorsam Christi. Jesus hat nichts getan, es sei denn der Vater ihm gezeigt. Lazarus stirbt. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber er wollte viel mehr, was anderes. Er wusste ganz genau, also es geht nicht nur, dass ich den jetzt Fieber wegnehme, ich muss ihn auferwecken. Also ich will mehr tun als das. Und Jesus ließ sich absolut von der Salbung vom Vater führen. Und wir müssen, Geschwister, wir verplempern so viel Zeit, legst dich lieber in den Schaukelstuhl und schaukelst und du machst was anderes. Du solltest dich von Gott führen lassen, dann wirst du deine Zeit sinnvoll gestalten können. Und dann wird Gott dich hinführen. Und er wird nicht hinführen, sondern er wird dich draufstoßen. plötzlich stehen sie da und du kannst nicht mehr wandern. Das ist so wie der Esel steht im Weg und kommst nicht mehr durch. Und dann kannst du sagen, und was wir voreilig aus uns heraus tun, ist alles im Fleisch gehandelt. Und was aus dem Fleisch kommt, bleibt Fleisch. Was aus dem Geist kommt, wird Geist erst. Wird erst Leben, wird erst echt. Also, wie löst Gott unsere Konflikte? Den Gehorsam Christi, hat Paulus gesagt, muss ich ausrichten. Also, so wie Jesus dem Vater gehorchte, wie Jesus dem Heiligen Geist gehorchte, der Salbung gehorchte, so müssen wir lernen, dem Herrn zu gehorchen. Wenn wir Gott vertrauen und mit Gott mitgehen, wird Gott mit uns zusammenarbeiten. Und das ist das nächste, wie Probleme gelöst werden, zusammenarbeiten mit Gott. Macht Gott hier mit. Baut Gott das Haus. Wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst, die daran bauen. Wo der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst hier. Also allein auf Gott konzentriert sein. Deine Einstellung ist wichtig. Gottes Segen ist da, wenn du so richtig auf ihn eingestellt bist. Allein ihn, dich so auf Gott eingespielt hast. Auf den Vater, Sohn und Heiligen Geist eingestellt. Und dann kannst du dich erst richtig verwirklichen. Dann kann Gott erst richtig arbeiten, wenn du auf ihn eingestellt bist. Und wahrscheinlich ein sehr wichtiger Arbeitsprozess oder Arbeitsgang in unserem Leben, damit uns geholfen werden kann, ist die Einstellung Gottes oder die Einstellung des Heiligen Geistes auf den Vater. Auf Empfang, aufs Hören. Die Ohren müssen geöffnet werden. Die Augen, die inneren Augen müssen geöffnet werden. Der Geist muss empfänglich sein. Die Hände müssen leer werden. Diese Einstellung ist so wichtig, damit Gott etwas tun kann. Und solange wir nicht eingestellt sind, brauchen wir gar nicht weitermachen. Auf Empfang eingestellt. Wie willst du die Sachen nach Hause tragen, wenn Gott dich segnet und dir hilft und beisteht? Die Einstellung. Ein ganz wichtiger Teil der Hilfe Gottes ist dankbar sein. Nur dankbaren Menschen kann geholfen werden. Dankbar sein. Danken ist der Schlüssel für effektive Hilfe Gottes. Hast du schon deinen Helfern gedankt, die dir geholfen haben irgendwo? Das sind Engel gewesen. Die hätten es nicht nötig gehabt, dir zu dienen. Aber hast du deinen Helfern gedankt, die dir irgendwo beigestanden sind, dich getröstet haben, dich durchgetragen haben, für dich gebetet haben, die gedient haben, dich hergefahren haben, dich wieder abgeholt haben, dich chauffiert haben, dich bewirtet haben, dich eingeladen haben. Hast du deinen Helfern schon gedankt? Du willst Gott danken, ja, der ist im Himmel. Vergiss es, der ist zu weit weg. Du fängst hier deinen Helfern zu danken. Menschen, die dir geholfen haben. Und erst wenn du denen gedankt hast, hast du indirekt, indirekt Gott gedankt. Denn sie haben das nicht für sich getan, sie haben im Auftrag Gottes getan. Und sie haben nur tun müssen oder das getan, was sie tun sollten. Noch ganz schnell Sachen, wie Gott uns hilft. Wir müssen auf Gott hören, viel mehr auf Gott hören. Nur so kann uns richtig geholfen werden. Dann geht alles von selbst, wenn wir auf Gott hören. Wenn wir Gottes Wort vernommen haben, dann geht es einfach, dann bläst der Wind Gottes, dann haben wir Rückenwind, dann werden wir angespornt und so weiter. Wir sollten aus der Gegenwart Gottes nehmen und dann die Gegenwart Gottes übertragen und übersetzen in unsere Umgebung. Besinne dich auf den Heiligen Geist. Besinne dich auf die Kraft Gottes. Das ist also, wie Probleme gelöst werden. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, sollte vom Heiligen Geist gewirkt sein. Wie geht das natürlich? Vom Vater empfangen. Ich werde den Vater bitten und der Vater wird einen anderen Tröster senden und einen anderen Beistand senden, den Heiligen Geist. Viele benutzen Gott nur als Notlöser, weil alles andere nichts hilft, probiere ich mal mit ihm. Gott als fünfter Rad am Wagen. Weißt du, es reicht nicht nur eine Schwimmweste, dass du verpasst bekommst. Dein Leben muss von innen her geändert werden. Du musst schwimmen können und nicht nur als Nothelfer Gott immer in Anspruch nehmen oder Gott nur für Katastrophenfälle verwenden. Gott muss dein Vater werden. Da lösen sich die Probleme erst richtig, wenn Gott dein Vater ist. Ich verrecke hier bei diesen Schweinen, sagt der verlorene Sohn. Hier, der Bauer hat mir nichts gegeben. Und dann besinnt er sich, ich habe doch noch einen Vater. Und mein Vater hat Brot, die Fülle. Mir geht es jetzt ganz schnell um die Vaterschaft. Wie kann mir richtig geholfen werden? In der Fremde, wo auch immer, durch den Vater. Hast du schon deinen Vater entdeckt? Vaterschaft ist mehr als nur so Hallo, Daddy. Vaterschaft ist mehr. Vaterschaft ist das jemand einen unter die Arme nimmt, jemand unterstützt, was vererbt, was vermacht. Viele sind durch ihre Fehler verletzt und tief verwundet. Und das spiegelt sich auch in dem Leben als Kind Gottes wieder irgendwo, durch den Vater verletzt. Viele sind aufgewachsen, weil der Vater gefehlt hat, und jetzt durch die ganzen Scheidungskinder, da fehlt der Vater. Da fehlt eine Identität. Ohne Vater bist du verloren. Der Schutz fehlt. Vielen Männern ist nicht klar, wenn sie dann eine Familie verlassen, was sie da anstellen. Sie entziehen die Gegenwart Gottes der Familie. Wir müssen zum Vater kommen. Vergiss jetzt deine irdischen Fehler. Die haben versagt. Die Familie hat versagt. Aber der himmlische Vater sollte nicht versagen. Und wir sollten in Gott eine neue Identität finden. In Gott eine neue Identität. Wir müssen die Familie, den Betrieb wechseln zum Vaterheim. Hier sind wir an der falschen Adresse. Und viele hängen sich am Schweinebauer. Und der Schweinebauer ist nicht dein Vater, wer das auch immer sein mag. Du musst dich nicht an Menschen hängen. Das mache ich morgen, Babylon. Aber heute, werde nicht von Menschen abhängig. Dir kann nicht geholfen werden, solange du von Menschen abhängig bist. Du endest immer in der Sackgasse damit, wenn du dich an Menschen klammerst. Du musst nicht auf den Schweinebauer hörig sein. Du musst dich von ihm lösen. Ich habe meinen Vater. Mein Vater hat Brot die Fülle und will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Von dem Schweinebauer musst du dich selber lösen. Es kann dich der Vater nicht erlösen. Du musst selbst dich losreißen und sagen, ich gehe weg. Ich mache da nicht mehr mit. Es ist genug. Dir muss es irgendwo genug sein. Du musst die Schnauze voll haben, auf Deutsch gesagt. Es muss dir reichen. Jetzt stinkt's mir. Jetzt schreit's zum Himmel. Ich kann nicht mehr. Und erst wenn du anfängst zu schreien, kann dir geholfen werden. Als die Israeliten in Ägypten schrien und die Peitsche ihnen zu schaffen machte und der Stress von Pharao ihnen zu schaffen machte, da schrien sie zum Herrn und der Herr schickte einen Heiland, einen Erlöser. Gott kann uns nur helfen, wenn es uns stinkt, wenn es uns reicht, wenn wir sagen, es ist genug jetzt. Dir kann nur geholfen werden, wenn du wieder zu deinem himmlischen Vater, zu deinem Haus, Elternhaus zurückfindest, was es auch immer ist. Deshalb sagt Jesus auch, du sollst niemand auf Erden Vater nennen, auch nicht den Heiligen Vater. Niemand. Das ist nur einer euer Vater, das ist der Vater im Himmel, unser Vater, Jesus Christus. Und der Vater des Herrn Jesus Christus. Also zum Vater zurückfinden. Gott erlaubt so viele Dinge, dass in unserem Leben passieren. Er will uns zurückholen und er lässt uns gehen. Der Vater ließ den Buben laufen, in die Fremde ziehen. Er wusste, der kommt zurück. So wie er bei mir, so gut wie er bei mir gehabt hat, wird er nirgendwo so gut haben. Du musst wieder ganz neu das Vaterherz Gottes entdecken, damit du die Hilfe Gottes so richtig annehmen kannst. Jesus hat den Vater uns verkündigt. Ich will nicht groß auf dieses Thema Vater eingehen, aber ich will nur sagen, diese Vaterliebe, der Vater erwartet uns. Der Vater macht alles für einen. Wenn ich so diese Geschichte von dem verlorenen Sohn interpretiere und auslege, der Vater hat vermittelt, der Vater hat das Ochsen schon gemästet oder das Kalb gemästet, der Vater hat schon die Kleider bereitgestellt gehabt, der Vater hat vermittelt, der Vater hat alles getan, damit der Junge nach Hause kommen kann. Unsere Bestimmung und unsere Berufung geschieht durch den Vater. Unsere Gotteskindschaft durch den Vater erleben wir. Da werden so viele Probleme gelöst, den Vater. Der Vater gibt uns die Identität. Wir haben von dieser neuen Schöpfung gelesen oder gesungen heute Abend. Wir sind eine neue Schöpfung. Da kam nach Hause und er war ein neuer Mensch. Gemachter Mensch. Perfekter Mensch. Da kam aus der ganzen Misere, aus dem ganzen Dilemma, aus der ganzen Tragödie, aus dem ganzen Drama, kam heraus durch den Vater. Darum ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Wir finden beim Vater unser Original wieder. Wir entdecken das, was wir sind. Wir sind daheim beim Vater. Beim Vater bekommen wir die Anerkennung, die wir brauchen. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Du brauchst die Anerkennung deines Vaters. Und nur der Vater kann dir Anerkennung geben. Selbst wenn du viele Böcke getroffen hast und geschossen hast, Böcke geschossen hast, wenn der Vater dir auf die Schulter klopft und sagt, mein Junge, hast gut gemacht. Weißt du, der Lob des Vaters ist ausschlaggebend. Was sagt Gott über dein Leben? Was für Urteil sagt der Vater? Der Lob des Vaters. Der Vater ist so wichtig. Im Leben, im natürlichen Leben, aber auch im geistlichen Leben erst recht. Daheim beim Vater bist du wertvoll. Hier nicht. Hier bist du nicht wertvoll. In der Fremde bist du nur so Flüchtling. Bist du Vagabund. So Rumtreiber. Arbeitslose oder was es auch immer ist. Aber beim Vater bist du anerkannt. Dieser mein Sohn war tot. Wir müssen das Bild von diesem Bauern verstehen und wir müssen das Bild vom Vater verstehen. Ein guter Vater ist unsichtbar. Der wartet auf den Jungen. Und Gott wartet auf dich und auf mich, deine Probleme zu lösen. Er will dir helfen. Und die Bibel spricht sehr viel von der Gemeinschaft. Und gerade diese vaterlose Gesellschaft, in der wir heute leben, unsere Gesellschaft ist vaterlos, brauchen wir wieder den himmlischen Vater. Deshalb, unser Vater, der du bist im Himmel. Der Vaterverlust muss wieder ganz neu entdeckt werden und aufgearbeitet werden. Wir müssen wieder verbindlich werden. Ich will mich aufmachen und ich will nach Hause gehen. Die Zusammenarbeit mit dem Vater macht uns erst mit Kindern, zu Kindern Gottes, mit unserem himmlischen Vater meine ich hier, öffnet unsere Horizonte, sprengt uns und unsere Nöte. Die Beziehung zum Vater, mein Vater hat Brot, die Fülle. Wie löst man Probleme? Solange du nicht zu Hause bist, dann wachsen dir die Probleme im Kopf. Hast den Überblick nicht mehr, weißt überhaupt weder ein noch aus. Gott ist unser Vater. Ist das nicht großartig? Amen, ich bin begeistert. Und wo finde ich meinen Vater? Im Vaterhaus. Gemeinde ist das Vaterhaus. Und so viele Menschen, die sind so unverbindlich, sind mal da, mal dort und dort, sind nirgendwo zu Hause. Wo bist du zu Hause? Wenn Gott für dich sein sollte, du brauchst ein Vaterhaus, eine biblische Gemeinde, wo du Gott begegnen kannst, wo Gott dir begegnen kann, wo Gott die Brüder und Schwestern zusammenbringen kann, brauchst eine Gemeinde. Und das ist, was uns weiterbringt. Zuerst in die Gemeinde. Geh in die Stadt und das wird dir gesagt werden, wie es weitergeht. Erst in der Gemeinde erreicht der Vater uns. Wir müssen also zu dem Ursprung der Dinge zurückkommen, zum Vater. Und dann kann dir geholfen werden, wenn du die Ebenbildlichkeit Gottes entdeckt hast. Das habe ich auch diese Tage, glaube ich, am Mittwoch gehabt, die Ebenbildlichkeit. Wenn du weißt, ich bin im Image meines Vaters. Ich bin wie mein Vater. Nicht, dass die Leute sagen, er ist wie sein Vater, sondern ich bin im Bild Gottes. Gott hat mich so geschaffen. Ich bin ein kleiner Gott, ein kleiner Heiland, ein kleiner Messias. Ich habe seine Wesenszüge, seine Charakterzüge. Im Gegenteil noch, als Sohn. Mein Vater hat immer gesagt, mein Junge soll besser haben, als ich es gehabt habe. Verstehst du? Und unser himmlischer Vater will, dass du besser hast, als er es gehabt hat. Er will, dass sogar du verfeinerst deine Qualitäten, die der Vater hat. Und Gott hat wunderbare Qualitäten. Du sollst diese Qualitäten sogar noch verfeinern. Und lasst uns Menschen machen, uns gleich. Das ist unser Schöpfungsauftrag. Und solange wir das nicht erreicht haben, vergiss es, haben wir Probleme. Die Ebenbildlichkeit. Und dann wirst du merken, also als ich das Ebenbild Gottes entdeckt habe für mich persönlich, habe ich eines gemerkt. Meine Probleme sind seine Probleme. Meine Enttäuschungen sind seine Enttäuschungen. Meine Ängste sind seine Ängste. Also ich bin identisch mit meinem Vater. Meine Krisen sind seine Krisen. Und umgekehrt wieder. Und das, was er nicht mag, mag ich auch nicht. Und wieder umgekehrt. Zugang zum Vater. Und zwar Vater der Liebe. Nicht dieser strenge Gott. Wir haben heute Abend schon Zeugnis gehabt. Weißt du, viele Menschen haben Angst vor dem lebendigen Gott. Pass auf, pass auf, pass auf. Wenn du in die Kirche kommst, pass auf, kleines Auge, was du siehst und pass auf, kleines Auge, was du hörst. Mir ist eigentlich alles erlaubt. Ich kann mir alles angucken, ich kann mir alles anhören, ich kann alles mitmachen, ich kann alles essen, ich kann alles trinken, aber nicht alles frommt mich. Nicht alles bessert mich, nicht alles fördert mich und so weiter. Aber diese Angst, das darfst du nicht. Der Vater hat erlaubt, dass der Junge sein Geld, sogar das Geld seines Vaters mit Huren verbrachte. Der Vater hat es erlaubt. So großzügig war der Vater. Aber das war nicht gut für ihn. Der kam gebrandmarkt nach Hause. Verwundet, verletzt kam er nach Hause. Aber der Vater hat es wieder gut gemacht. Gott hat dir noch viel und mir und uns alle noch viel zu geben. Wenn du bei Gott angekommen bist, ans Vaterherz Gottes, diese Barmherzigkeit Gottes erlebt hast, das Gute des Vaters erlebt hast, mein Junge, ohne Anklage, ohne große Sprüche, noch bevor er so den Satz zu Ende und Amen sagen konnte, hat der Vater schon geküsst, schon ausgezogen und schon geduscht und schon einen Ring an den Finger gestreift und schon Ochsen da geschlachtet. Der Vater hat so schnell gehandelt, der hat noch nicht einmal Amen gesagt. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das löst alle Probleme, alle Krisen, alle Nöte im Leben eines Menschen. Und plötzlich bist du in das Kraftfeld Gottes, in das Kraftfeld seiner Liebe hineingezogen, im Sog seiner Barmherzigkeit hineingezogen. Und plötzlich merkst du, Mensch, ich bin geliebt, ich bin geliebt. Hier bin ich gewollt, hier bin ich zu Hause. Das ist ein Stück meiner Heimat. jemand war so bewegt und wir haben uns über die Liebe Gottes uns irgendwo unterhalten. Und dann sagt diese Person so ein bisschen, natürlich südländisch. Diese Person war eine südländische Person. Und dann sagt sie, mein Gott, ich kann es nicht fassen. Diese Liebe Gottes, diese Barmherzigkeit Gottes. Mein Gott, ich kann es nicht fassen, wie gut du doch zu mir bist, der dir alle deine Sünden vergibt, dein Gebrechen heilt und dich mit Gnade krönt. Mein Gott, ich kann es nicht fassen. Kannst du es fassen? Ich nicht. Ich will es auch gar nicht fassen. So wie man von einer Krankheit ergriffen sein kann, so sollten wir von der Liebe Gottes ergriffen sein. Angesteckt von diesem Virus. Ich kann es nicht fassen. Paulus sagt nicht, dass ich ergriffen habe. Ich bin ergriffen worden. Ich habe es noch nicht. So wie du erschreckt wirst von etwas, das sitzt wie im Markt und im Bein, so solltest du von der Liebe Gottes ergriffen sein. Mein Vater, Gott will uns eine frische Offenbarung seiner selbst schenken. Vielleicht müssen wir nach Hause, vielleicht müssen wir bei den Schweinen landen, vielleicht müssen wir in der Sackgasse landen, vielleicht müssen wir den Karren so verfahren und so total schauen oder was weiß ich, Katastrophe und Krise und Operation und was weiß ich noch für einen Zirkus erleben müssen, bis wir sagen, ich muss nach Hause. Ich halte es nicht mehr aus. Und dann kommst du nach Hause, ich kann es nicht fassen. Diese Güte und Liebe und Treue Gottes. Nöte bereiten dich auf die Offenbarung Gottes vor. Auf die Hilfe Gottes vor. Nöte bereiten dich darauf vor. Das ist genauso wie der Onkel Doktor, wenn du zur Operation gehst. So, weißt du, da wirst du zu der Operation vorbereitet. Nöte bereiten dich für die Operation vor. Jetzt kann der Herr was vornehmen. Die Nöte sind die Zubereitung. Sind die Einfallstore für Gott in unserem Leben. Nöte. Je mehr Nöte wir haben, desto stärker kommt Gott in unser Leben hinein. Und wir werden ihn nach ihm schreien, nach ihm suchen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist wollen und können uns helfen. Vater, Sohn und Heiliger Geist wollen, können und werden uns helfen. Und du musst es nur erlauben, das ist alles. Du musst nur erlauben. Und du musst erklären, auch wenn es tödlich ausgeht, die ganze Geschichte. Wenn du operiert wirst, dann musst du eine Erklärung abgeben. Also ich bin bereit. Bist du bereit, bin ich bereit für diese große Operation meines Lebens? Egal was passiert, du musst nur die Erlaubnis geben. Und dann mit ihm zusammenarbeiten. Was macht der Vater? Der Vater ist schöpferisch. Der Sohn wirkt erlösend. Und der Heilige Geist wirkt verbindend, versöhnend, belehren, das macht der Heilige Geist. So Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich muss nur einwilligen. Wollen wir das tun heute Abend? Einwilligen. Lass uns aufstehen und lass uns zu Gott gehen. Also lass uns heute wirklich unser Herz an Gott öffnen und sagen, Herr, ich willige ein. Für die Operation, für die große Operation meines Lebens. Ja, du hast Angst. Weißt du, Gott zu begegnen ist gefährlich. Gott zu begegnen ist sehr gefährlich. Aber bist du bereit, dass das Wunder der Erlösung an dir passiert? Und du brauchst Erlösung, du brauchst Hilfe, du brauchst Antworten, du brauchst die Offenbarung des Herrn. Sind wir bereit? Wir wollen zusammen ein Gebet sprechen. Wenn du es nicht willst, kannst du es lassen, aber ich möchte dich einladen, ich möchte das einfach machen, dass jeder sich einschließt und wir kurz und bündig die Sache angehen und sagen, Herr, ich bin bereit. Lass uns zusammen sagen, lieber Heiland, ich bin dein Kind und du willst nur das Beste für mich. Du hast mich lieb und ich habe auch dich lieb. Und du hast nicht Gedanken des Leides mit mir, sondern Gedanken des Friedens. Und lieber Vater, ich erlaube dir, hilf mir, dein Kind zu sein, bei dir zu Hause zu bleiben, mit dir zusammen zu arbeiten und deinen Willen zu tun. Lieber Vater, ich bin dein Kind und ich möchte in deine Fußspuren gehen. Ich möchte reif und mündig werden und ich möchte einmal dein Geschäft übernehmen und dein Werk tun, deinen Willen verwirklichen und Heiland, zeige mir, wo ich noch stur bin. Wo ich dir nicht nachgebe, wo ich dir widerstehe und gegen dich rebelliere, Heiliger Geist, nimm das steinerne Herz aus mir und gib mir ein fleischernes Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist, dass ich deinen Willen tue. Auch wenn es mir schwer fällt, auch wenn ich deine Wege nicht verstehe, du willst immer das Beste für mich. Und ich vertraue dir. Amen. Amen. Du musst dem Herrn vertrauen. Diese Tage habe ich eine kleine Geschichte gelesen, die irgendwo passiert ist. Da brennt ein Haus. Und da ist das Kind auf dem Balkon draußen. Und da ist alles schon im Rauch eingehüllt. Und dann kommt, und die Feuerwehr hat unten ein Tuch gespannt und sagt, Junge, spring. Aber der Junge springt nicht, sagt, ich hab Angst, fürcht mich. Und dann kommt der Vater und dann sagt, Junge, spring. Aber dann sagt er, der Vater, oder der Junge antwortet, Vater, wo bist du? Ich sehe dich nicht, das ist alles voll Rauch. Dann sagt, es ist egal, ich sehe dich, spring. Und dann ist der Junge gesprungen und hat sein Leben gerettet. Oder es wurde unten dann von der Feuerwehr aufgefangen. Du musst Gott nicht sehen, er sieht dich. Und du musst nur seinem Wort folgen, tun, was er sagt. Spring. Wenn er sagt, spring, dann ist unten alles schon für dich aufgespannt und du plumpst runter und es ist okay, es passiert. Vater, ich danke dir, dass wir uns in deine Hände fallen lassen dürfen. Wir sehen dich nicht. Wir verstehen dich nicht so oft, oh Gott. Und wir sehen dich nicht. Das ist deine Wolke, die uns einfach, dieser Rauch dieser Welt verdunkelt uns den Blick für dich. Aber wir vertrauen dir, wenn du uns sagst, das zu tun. Und wir möchten hundertprozentig sicher sein, dass du es bist. Und wir möchten einem anderen nicht folgen. Dein Wort sagt, meine Schafe folgen mir und einem Fremden werden sie nicht folgen. Lieber Heiland, lehre uns heute Abend. Heiliger Geist, lehre uns, die Stimme des Vaters zu kennen. Oh Gott, wir möchten nicht dem Teufel, dem Bauern folgen. Nein, wir möchten dem Vater, dem himmlischen Vater folgen. Und wir sollen die Stimme des Vaters kennenlernen. Die Stimme des Vaters. Hokaramatasha Tarasanti. Lerne die Stimme des himmlischen Vaters, des guten Hirten kennen. Lerne diese Stimme zu kennen, damit du nicht auf die falschen Pferde setzt, damit du nicht irgendwelchen Geistheilern und Hexen und Zauberer und Magier und irgendwelchen Gauklern nachfolgst. Nein, dem Vater. Und auch nicht Menschen nachrennst. Geschwister, Gott erlöst uns von den Menschen mehr und mehr. Wir werden von Menschen erlöst, damit wir ganz an Gott gebunden sein können. Ganz an Gott gebunden sein können. Wir werden von Organisationen erlöst, von Gemeinden, von Strukturen, von Formen und Formalismus, von Pharisäern und Schriftgelehrten. Wir werden erlöst, damit wir ganz an Jesus gebunden sind. Und sie verließen ihre Netze und folgten ihm nach. Gott will uns erlösen, damit wir Menschenfischer werden können, Segensträger werden können, Werkzeuge Gottes, Heilige werden können. Gott erlöst uns.